Bhakti-Yoga verwirklicht. In der Bhagavad Gita sagt Krishna zu seinem Schüler Arjuna: Weil du mein geliebter Freund bist, verkünde ich dir tiefes und geheimes Wissen. Im vierten Kapitel heißt es, dass Arjuna die Bhagavad Gita verkündet wurde, weil er sein Leben Gott geweiht hatte. Krishna sagt, dass die Bhagavad Gita ein großes Geheimnis ist. Ohne sein Leben bedingungslos Gott zu weihen, kann man sie nicht verstehen. Allein in Indien gibt es 645 verschiedene Kommentare zur Gita. Für einen der Kommentatoren, einen Professor, ist Krishna der Arzt und Arjuna der Patient. Andere glauben, dass jeder Mensch vollkommen ist und dass sie ganz nach Belieben die heiligen Schriften interpretieren können. Wir dagegen versuchen, die Bhagavad Gita ganz im Sinne der Unterweisungen, die in der Gita gegeben werden, zu lesen. Diese Möglichkeit gibt uns die Guru Parampara, die Nachfolge der großen spirituellen Lehrer. Krishna, als der Höchste, verkündet die Gita. Weil du mein geliebter Freund bist, möchte ich, dass du erfüllt und glücklich wirst. Deshalb spreche ich zu dir. Krishna möchte, dass jeder glücklich und erfüllt, voller Frieden wird. Aber die Menschen wollen das nicht. Der Sonnenschein ist für jeden da. Aber wenn jemand in der Dunkelheit bleiben will, was kann der Sonnenschein dann für ihn tun? So ist auch die Gita für jeden da. Es gibt verschiedene Lebensformen und gleichzeitig auch niedrigere und höhere Ebenen der Erkenntnis. Krishna aber sagt, dass dieses Wissen für jeden da ist, auch wenn man von niedriger Geburt ist. Das ist gleichgültig. Die Bhagavad Gita ist eine transzendentale Schrift und jeder, der dem Prinzip folgt, das im vierten Kapitel niedergelegt ist, kann sie auch verstehen. Die Gita ist also durch die Nachfolge der echten spirituellen Lehrer überliefert worden. Diesen Yoga verkündete ich zuerst dem Sonnengott Vivasvan. Der gab dieses Wissen weiter an Manu. Und Manu gab es weiter an Ikshvaku. Diese Nachfolge der großen Meister geht direkt von Krishna aus. Aber im Laufe der Zeit entstand eine Lücke in dieser Nachfolge. Deshalb beginnt die neue Nachfolge mit Arjuna. Im zweiten Kapitel dann gibt sich Arjuna hin. Bisher haben wir als Freunde miteinander gesprochen. Aber jetzt akzeptiere ich dich als meinen spirituellen Meister. Jeder, der die Grundsätze dieser Nachfolge befolgt, akzeptiert den Guru als Krishna. Und der Schüler muss wie Arjuna sein. Krishna spricht als spiritueller Meister Arjunas. Und Arjuna sagt: Was immer du auch sprichst, ich akzeptiere es. So muss man es lesen und nicht: Das gefällt mir, deshalb akzeptiere ich es. Das gefällt mir nicht, deshalb akzeptiere ich es nicht. Derartiges Lesen ist sinnloser Unfug. Der Guru muss ein Beauftragter Krishnas sein, ein Gottgeweihter, und der Schüler muss wie Arjuna sein. So kann man Krishna-Bewusstsein wirklich studieren. Sonst verschwendet man nur seine Zeit. Im Srimad Bhagavatam heißt es: Jeder, der die Wissenschaft über Krishna begreifen will, muss mit echten Gottgeweihten Gemeinschaft halten. Die Gespräche der echten Gottgeweihten offenbaren die Macht der spirituellen Sprache. Die Diskussionen der Gelehrten über die Gita sind nutzlos. In den Upanishaden heißt es: Demjenigen, der fest an Gott und seine von ihm Beauftragten glaubt, dem wird der Sinn der vedischen Sprache offenbart. Wir müssen allerdings Gottgeweihte sein. Mein spiritueller Meister sagte immer: Versucht nicht, Gott zu sehen. Handelt so, dass Gott euch sehen wird. Wir müssen uns qualifizieren. Dann kommt Gott selbst, um uns zu sehen. Wenn wir Gott wahrnehmen können, dann können uns Bedürfnisse dieser materiellen Welt nicht mehr berühren. In der materiellen Welt sind wir ständig unzufrieden, weil sie keiner Situation Beständigkeit gibt. Glück ist vergänglich, aber auch das Unglück ist nicht von Dauer. Kälte, Hitze, Dualität, all das kommt und geht wieder. Krishna-Bewusstsein aber bringt uns auf die absolute Ebene. Krishna weilt im Herzen eines jeden Wesens, und sobald wir gereinigt werden, zeigt er uns auch den Weg. Und am Ende dieses Lebens können wir dann diesen Körper verlassen und in die spirituelle Welt eingehen. Niemand kennt mich, sagt Krishna. Niemand kennt meinen Einfluss, meine Kraft und mein Ausmaß. Nicht einmal die Maharshis, die großen Denker, kennen mich. Ich bin der Ursprung aller Halbgötter und aller Rishis. Es gibt unzählige Vorfahren, von denen wir überhaupt nichts wissen. Es gibt Brahma und die Halbgötter. Was wissen wir schon davon? Wir können nicht auf die Ebene gelangen, wo wir Gott begreifen können. Mit unseren begrenzten Sinnen versuchen wir, Wissen zu erlangen. Aber Krishna kann man nicht mit dem Verstand, dem Zentrum der Sinnesorgane, näher kommen. Die unvollkommenen Sinne können kein vollkommenes Wissen verstehen. Durch künstliche Beeinflussung des Verstandes und der Sinne können wir uns ihm auch nicht nähern. Wenn wir aber beginnen, mit unseren Sinnen Gott zu dienen, dann können wir seine Offenbarung durch unsere Sinne wahrnehmen. Die meisten Menschen meinen vielleicht: Was kümmert mich Gott? Wozu ihn verstehen? Was soll's? Soll er bleiben, wo er ist, und ich bleibe, wo ich bin? Aber in den Shastras, den heiligen Schriften, steht geschrieben, dass gutes, selbstloses Tun uns Schönheit, Wissen und gute Geburt geben wird, während uns schlechtes, selbstisches, sündhaftes Tun nur Leid bringt. Leid gibt es immer. Trotzdem ist da ein Unterschied. Denn wer in Gotterkenntnis gründet, der wird von allen Auswirkungen sündhaften Tuns befreit. Und das kann nie durch bloßes, selbstloses Tun erreicht werden. Wenn wir von Gott nichts wissen wollen, dann können wir auch niemals glücklich werden. Die Halbgötter sind intelligenter als die Menschen. Sie stehen auf einer höheren Ebene. Aber auch sie kennen Krishna nicht. Genauso wenig kennen ihn die sieben großen Weisen, deren Planet sich neben dem Nordstern befindet. Krishna sagt: Ich bin der Ursprung all dieser Halbgötter. Er ist der Vater, nicht nur der Ursprung der Halbgötter, sondern auch der Ursprung aller Weisen und der Ursprung des Universums. Das Srimad Bhagavatam beschreibt die Entstehung der Universen und wie alles von ihm ausgeht. Krishna ist auch der Ursprung des Paramatma, der Überseele, und der Ursprung des unpersönlichen Brahmajyoti, der leuchtenden Ausstrahlung, die von ihm ausgeht. Von allem bin ich der Ursprung, sagt Krishna. Die absolute Wahrheit kann in drei verschiedenen Phasen wahrgenommen werden, ist aber ein vollkommenes Ganzes, das heißt nicht dualistisch. Brahman, die leuchtende Ausstrahlung, Paramatma, die im Herzen eines jeden Wesens anwesende Überseele, und Bhagavan, das höchste Wesen, sind drei Erscheinungen oder Aspekte Gottes. Wenn niemand die höchste göttliche Person kennt, wie kann er dann überhaupt erkannt werden? Er kann erkannt werden, wenn er, der höchste Herr, vor uns erscheint und sich uns offenbart. Dann können wir ihn erkennen. Unsere Sinne sind unvollkommen und sie sind nicht imstande, die höchste Wahrheit zu erkennen. Wenn wir aber eine ergebene Haltung einnehmen und chanten, dann beginnt die Erkenntnis mit der Zunge. Mit der Zunge sprechen wir und mit der Zunge nehmen wir Nahrung auf. Wenn wir die Zunge zügeln, indem wir Prasadam, geweihtes Essen, zu uns nehmen und den heiligen Gottesnamen aussprechen, dann können wir auch alle anderen Sinne beherrschen. Wenn wir nicht imstande sind, die Zunge zu zügeln, können wir auch nicht unsere anderen Sinne beherrschen. Man muss Prasadam zu sich nehmen. Dann macht man in spiritueller Erkenntnis Fortschritt. Jeder kann das bei sich zu Hause in seiner Wohnung tun. Wir opfern Krishna vegetarische Speise, chanten den Hare Krishna Mantra und neigen uns in Ehrfurcht. Jeder kann opfern und dann zusammen mit seinen Freunden essen. Und jeder kann vor dem Bildnis Krishnas chanten und ein reines Leben führen. Die ganze Welt wird wie Vaikuntha werden, dort, wo es keine Angst gibt. Wir alle sind von Angst erfüllt, weil wir uns dem Leben im Weltall der Materie zugewandt haben. In der spirituellen Welt ist das ganz anders. Keiner weiß jedoch, wie man sich von diesen materiellen Lebenszielen lösen kann. Rauschmittel zu nehmen hilft auch keinem. Wenn der Rausch vorbei ist, sind sofort die gleichen Ängste wieder da. Um frei zu werden und ein unvergängliches Leben in Glück und Erkenntnis zu leben, muss man bei Krishna Zuflucht suchen. Obgleich niemand imstande ist, Gott zu erkennen, gibt es doch einen Weg: das Krishna-Bewusstsein. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass niemand ihn besiegen oder sich ihm nähern kann, aber dass er trotzdem besiegt wird. Wie ist das möglich? Der Mensch kann ruhig in seiner jeweiligen Lebenssituation bleiben, aber er muss unbedingt alle unsinnigen Spekulationen aufgeben, die durch das Lesen unzähliger Bücher hervorgerufen worden sind. Tausende von Büchern werden gedruckt und gelesen, und nach ein paar Monaten werden sie wieder fortgeworfen. Es ist unmöglich, den Höchsten durch Spekulationen, die auf Erkenntnisse unserer abgestumpften Sinnesorgane beruhen, zu erkennen. Man muss diese Art des Forschens aufgeben, sich davon freimachen und sich eine ergebene Haltung zu eigen machen. Man muss zu erkennen beginnen, dass man begrenzt ist und der materiellen Natur wie auch Gott untersteht. Niemand kann Gott gleichkommen oder größer sein als er. Deshalb müssen wir demütig werden. Wir müssen versuchen, von autorisierten Quellen über den Ruhm des Höchsten zu hören. Diese Autoritäten gehören der Nachfolge der echten spirituellen Lehrer an. Wenn wir versuchen, dem Beispiel Ajunas zu folgen, dann wird uns auch wirkliches Wissen zuteil werden. Gott ist immer bereit, sich zu offenbaren. Man muss nur Krishna bewusst werden. Man muss dem Pfad folgen, der von den großen Acharyas, den in hingebungsvoller Liebe dienenden Lehrern, beschritten wurde. Und dann wird sich alles sehr bald klären. Obgleich er unbesiegbar ist und niemand ihn kennt, kann er doch erkannt werden. Wenn wir diesen Weg gehen und den Prinzipien folgen, was wird sich dann daraus ergeben? Wir werden zu erkennen beginnen, dass Gott die Ursache aller Ursachen ist und dass er selbst ursachlos ist. Er ist der Herr aller Planeten. Das hat nichts mit blindem Akzeptieren zu tun. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, logisch zu denken, zu argumentieren, aber wir müssen uns davor hüten, falsch zu argumentieren. Wenn wir in diese transzendentale Wissenschaft eindringen wollen, dann müssen wir zunächst einmal lernen, uns unterzuordnen und uns hinzugeben. Wir müssen uns einer Autorität unterordnen und sie gleichzeitig auch durch gewisse Merkmale als solche erkennen. Man darf sich keinem Dummkopf und keinem Heuchler unterordnen. Man muss vielmehr jemanden finden, welcher der Nachfolge der großen Meister angehört. Jemanden, der von der höchsten absoluten Wahrheit völlig überzeugt ist. Wenn man solch einen Menschen findet, muss man sich ihm hingeben und versuchen, ihn zu erfreuen, ihm zu dienen und ihm Fragen zu stellen. Sich einer solchen großen Seele unterzuordnen bedeutet, sich Gott unterzuordnen. Man muss fragen, um zu lernen, und man darf seine Zeit nicht mit irgendetwas anderem vergeuden. Es gibt also den Weg, der zur wirklichen Erkenntnis führt. Aber wenn wir uns an Sinnesgenuss berauschen und damit unsere Zeit verschwenden, dann werden wir ihn, den Unvergleichlichen, niemals schauen. Wir müssen den Prinzipien folgen und allmählich werden wir von allen Zweifeln frei und erlangen Erkenntnis. Wir werden erkennen, dass wir Fortschritte machen. Denn der Vorgang ist sehr einfach und wir werden glücklich dabei sein. Studieren Sie also dieses Krishna-Bewusstsein. Chanten Sie und essen Sie Prasadam. Sie werden nicht leer ausgehen. Wenn Sie allerdings betrogen werden wollen, dann gehen Sie zu den Betrügern. Wir müssen versuchen, alles durch die autoritative Quelle zu verstehen und die gewonnene Erkenntnis dann praktisch in unserem Leben anzuwenden. Unter den dahinsiechenden Sterblichen werden wir die intelligentesten sein, weil wir von allem sündhaften Tun frei werden. Wenn wir für Krishna tätig sind, werden wir frei von allen Auswirkungen sündhaften Tuns. Wir werden uns keine Sorgen mehr machen über das, was glückbringend ist und das, was unglückbringend ist. Denn wir haben uns ja dem immer und überall Glückbringenden zugewendet. Das ist der Weg. Wir können mit Krishna wirklich Verbindung aufnehmen und in diesem Leben Erfüllung finden. Und das kann jeder, weil es sehr einfach ist. Der Weg wird von Krishna selbst gegeben. Man muss verstehen, wer er eigentlich ist. Krishna ist der Ungeborene und er hat keinen Ursprung. Wir alle wissen, dass wir geboren, dass wir durch unsere Väter gezeugt wurden. Gibt sich jemand als Gott aus, dann muss er beweisen, dass er ungeboren ist und keinen Ursprung außer sich selbst hat. Also, wir werden geboren. Aber Krishna wird nicht geboren. Das müssen wir genau verstehen. Wenn wir das nämlich verstehen, dann sind wir fest davon überzeugt, dass er der Ursprung ist, aber selbst ursprungslos ist. Und da er keinen Ursprung außer sich selbst hat, ist er der Eigentümer aller Manifestationen. Jemand, der diese einfache Philosophie versteht, beginnt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Im Allgemeinen sehen wir die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind. Deshalb werden wir ständig getäuscht. Wir kommen uns zum Beispiel als Eigentümer eines Grundstückes vor. Aber dieses Grundstück gab es schon vor unserer Geburt. Und dieses Stück Boden wird es auch nach unserem Tode noch geben. Trotzdem aber stellen wir weiter diese Besitzansprüche von Geburt zu Geburt. Mein Grund und Boden, mein Stück Land. Das ist solch ein Unsinn. Man muss von dieser Täuschung frei werden. Wenn wir aber nur materialistische Lebensziele kennen, dann werden wir ständig getäuscht. Wir müssen erkennen können, ob wir getäuscht werden oder nicht. Denn alle von der Materie abhängig gewordenen Seelen werden getäuscht. Und nur für denjenigen gibt es keine Hindernisse mehr, der lernt, von allen Täuschungen frei zu werden. Wenn wir von allen Ketten und Bindungen frei werden wollen, dann müssen wir versuchen, Gott zu verstehen. Das ist die einzige Möglichkeit und gleichzeitig auch unsere allererste Pflicht. Unter Millionen von Menschen erlangt vielleicht ein einziger Erkenntnis. Wir alle sind große Dummköpfe. Von unseren Eltern lernen wir nur, Dinge als unser eigen zu betrachten, die uns gar nicht gehören. Durch nationales Denken werden wir zu noch größeren Toren. Ist das denn nicht töricht? Von Geburt zu Geburt wechseln wir unsere Körper wie ein Gewand. Wir haben nicht nur dieses eine Gemüt, wir haben viele Gemüter und viele Gewänder. Aber warum beanspruchen wir dann gerade diesen jetzigen Leib und Geist als unser eigen? Warum begreifen wir nicht, dieses Gewand ist ja sehr schön, aber im nächsten Augenblick schon kann ich in einem anderen stecken? Die Natur hat uns fest in ihrem Griff. Wir können nicht einfach sagen, was für ein Gewand wir haben wollen. Natur! Ich möchte Amerikaner werden. Nein, die materielle Natur entscheidet das. Wenn wir wie Tiere leben, bekommen wir das Gewand eines Tieres. Und wenn wir gottbewusst leben, bekommen wir ein Gewand, das uns befähigt, mit Gott zusammenzuleben. Unter unzähligen Toren gibt es vielleicht einen einzigen, der sich fragt, wer er wirklich ist. Hund Amerikaner, Russe? Wenn wir diese Fragen stellen, dann müssen wir jemand anderen zu fragen beginnen, nicht nur uns selbst. Wenn wir in einer Stadt nicht Bescheid wissen, dann müssen wir einen Polizisten oder sonst irgendjemanden fragen. Um herauszufinden, wer wir eigentlich sind, müssen wir auch jemanden fragen, der uns Auskunft geben kann. Was ist nun ein spiritueller Meister? Er ist ein Mensch, der mit der Gotteswissenschaft vertraut ist. Gewöhnlich stellt niemand diese Fragen. Aber wenn man das tut, dann kann man wirklich vorankommen und man wird erkennen, dass Krishna der Ursprung aller Ursprünge ist. Vier Arten von Menschen, die den heiligen Schriften und einer höheren Autorität folgen, versuchen Krishna zu verstehen. Diejenigen, die sich ganz dem sündhaften Tun widmen, können nichts verstehen. Sie lassen auch von ihrem unsinnigen Tun nicht ab. Die rechtschaffenen oder die frommen Menschen versuchen zu verstehen. Sie wenden sich Gott zu. Allen Menschen wird diese Möglichkeit gegeben, um sie glücklich zu machen, nicht um sie auszubeuten. Es ist das Ziel der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, ISKCON, allen Menschen die Gotteswissenschaft verständlich zu machen. Jeder Mensch will glücklich werden, aber hier hat er die Möglichkeit, wirklich glücklich zu werden. Der Mensch leidet an den Auswirkungen seines sündhaften Tuns. Aber wenn diese Auswirkungen aufhören, dann hört auch das Leid auf. Wenn wir Krishna klar erkennen, dann werden wir auch von allen Reaktionen befreit. Krishna sagt: Komm zu mir. Ich mache dich frei von allen Reaktionen. Daran dürfen wir nicht zweifeln. Er kann uns Schutz gewähren. Er ist allmächtig. Wenn ich jemandem das gleiche Versprechen gebe, dann kann ich dieses Versprechen nicht halten, weil ich keine Allmacht habe. Wenn wir uns dem Krishna-Bewusstsein widmen, wird dadurch wieder unsere schlummernde Beziehung zu Krishna geweckt. Wir alle haben eine Beziehung zu ihm und nur durch Dummheit stellen wir eine solche Beziehung in Frage. Wir befinden uns im Bann der Illusion, deshalb glauben wir, wir hätten keine Beziehung zu Krishna. Wir glauben, wir seien unabhängig. Aber das ist Unsinn. Wir lassen von diesem Unsinn jedoch nicht ab und sind deshalb ständig voller Furcht. Wenn jedoch die verborgene Liebe für Krishna in uns erwacht, dann beginnen wir, unser Tun im Krishna-Bewusstsein auszuführen. Gott ist ungeboren, weist darauf hin, dass er anders ist als die materielle Welt. Durch unsere praktische Erfahrung können wir das nicht begreifen, denn selbst diese Stadt wurde geboren und in der Geschichte finden wir viele solcher Daten. Spirituelle Natur aber ist ungeboren. Diesen Unterschied müssen wir zu erkennen beginnen. Die materielle Natur wird geboren. Wenn Krishna ungeboren ist, dann ist er spirituell. Er ist nicht einer von uns. Krishna ist nicht irgendein außergewöhnlicher Mensch, der ebenfalls geboren wurde. Er wird nicht geboren. Er ist der Ungeborene. Wie kommen wir dann also dazu, ihn als einen gewöhnlichen Menschen zu betrachten? Die Dummen und die Gottlosen halten mich für einen gewöhnlichen Menschen, sagt Krishna in der Gita. Er ist anders als alles, was sich in dieser Welt findet. Er ist Anadi, ursachlos. Krishna ist also spirituell. Doch auch wir haben einen spirituellen Körper, und zwar einen Körper, der geboren wird, der entsteht, aber nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Man kann das am besten mit den Funken eines Feuers vergleichen. Die Funken entstehen nicht aus dem Feuer, sie sind schon da. Und so sind auch wir nicht entstanden oder geboren. Wir sind vielmehr Teilchen, die aus der ursprünglichen Form hervorgegangen sind. Aber trotzdem gibt es einen Unterschied. Ein Funke ist zwar auch Feuer, aber nicht das eigentliche Feuer. Unsere Eigenschaften gleichen den Eigenschaften Krishnas. Doch der Unterschied ist der gleiche wie zwischen Vater und Sohn. Vater und Sohn sind verschieden voneinander und gleichzeitig auch nicht verschieden. Der Sohn ist eine Erweiterung des Vaters, doch kann er nicht behaupten, dass er der Vater ist. Das wäre Unsinn. Da Krishna sich selbst als der höchste Eigentümer erklärt, darum ist er von allem verschieden. Wenn ich der Eigentümer des Staates New York bin, so bin ich trotzdem noch nicht der Staat New York. Überall gibt es Dualität. Niemand kann deshalb sagen, dass wir vollkommen eins mit Gott sind. Wenn wir Krishnas Wesen und unsere eigene Position zu verstehen beginnen, dann werden wir frei von allen Auswirkungen sündhaften Tuns. Wir müssen Hare Krishna chanten und unseren Verstand reinigen, dann werden wir zu verstehen beginnen. Wir müssen uns qualifizieren. Durch das Chanten und Hören nähern wir uns Gott. Alles wird klar und wir werden frei von allen Zweifeln.